95,000 people. And now in season 20. Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 20 ist Franz Anreiter, passend zum Schulbeginn ein Schuldirektor und zwar vom Bernoulli-Gymnasium in Wien, 22 und Aktionär ist er auch und jetzt bei mir im Studio. Lieber Franz, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wir nehmen am 13. August auf und gleich die erste Frage, warum glaubst du, will ich unbedingt, dass wir am 1. September senden?
Naja, ich nehme an, weil der Schulbeginn ist in Wien, Niederösterreich und im Burgenland.
Und das ist richtig, also es gibt jetzt dieses imaginäre Schweinderl da, nein, alles richtig. Und noch eine Frage, Süßes oder Salziges darf ich dir anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Mannerschnitten bitte.
Dann einmal Mannerschnitten an dich und das an dich.
Ja, die so. Aktie steht bei 108 Euro im Übrigen.
Die Manner weißt du
ja.
Auch,
na geh. Ja, habe ich gestern nachgeschaut.
Ich muss das jetzt wirklich herleiten. Wir haben eine gemeinsame...
Oszilliert zwischen 100 und 120.
Ach Gott, na, Wahnsinn. Da, ja, wieder. Jetzt bin ich nämlich wirklich perplex und ich glaube, man hört es auch, weil darauf war ich nicht vorbereitet. Vorbereitet war ich doch auf einen gemeinsamen, glaube ich, sehr netten Auftritt, den wir beide vor 6 Jahren circa gehabt haben im Herbst 2019 in deiner Schule im Bernoulli-Gymnasium in Wien 22 und ich habe schon mehrmals erwähnt in der Podcast-Serie als Donaustädter, ja, auch dort habe ich maturiert mit viel, viel, viel Bauchweh, im Herbst aber immerhin geschafft. Da warst du noch lange nicht in der Schule und über das alles möchte ich mit dir dann auch plaudern. Lieber Franz, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Ich möchte damit beginnen, auch bei dir. Du bist Direktor seit 2017 im Bernoulli-Gymnasium, aber erzähl mal kurz von deiner beruflichen Laufbahn, wie es dann zum Direktor gekommen ist.
Ja, ich habe begonnen als Lehrperson, als Lehrer 1987, als Latein- und Geschichtelehrer. Und habe dann noch die zusätzliche Ausbildung Informatik gemacht, Anfang der 90er Jahre und war anfänglich im akademischen Gymnasium, am jüdischen Realgymnasium und seit 2005 in der Heustadlgasse.
Auch in Donaustadt, schön.
Auch in der Donaustadt, in Wien-Aspern. Und ja, da wurde ich 2013 gefragt, ob ich denn die provisorische Leitung übernehmen möchte, nachdem die Direktorin die Absicht hatte, in Pension zu gehen. Und ich habe das vehement abgelehnt. Kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Habe alternative Personen genannt. Ja. Dann wurde ich doch etwas dazu gezwungen. Dann ist auch der Landesschulinspektor gekommen und hat mir seine volle Unterstützung zugesagt. Und ich habe mich halt da breitschlagen lassen und wurde dann provisorischer Leiter 2014, 2015 der AHS Heustallgasse. Und dann war es nach einem Monat, dass ich den Job total cool empfunden habe, dass ich gesehen habe, dass ich da auch einiges verändern kann. Und dann habe ich ja ziemlich gutes Feedback von den Eltern und von den Lehrpersonen, von den Kolleginnen bekommen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, diesen neuen Karriereweg zu gehen. Also vor 12 Jahren hatte ich überhaupt nicht daran gedacht, Direktor zu werden. Und jetzt bin ich eigentlich sehr glücklich darüber.
Ist doch wunderbar. Jetzt drängen sich ein paar Fragen auf. Zum einen 1987 hast du begonnen als Pädagoge, hast gewartet, bis ich die Matura fertig habe, höchstwahrscheinlich, weil der Ruf. Ja, nein, aber welche Fächer hast du unterrichtet, Franz?
Ich habe Latein, Geschichte und Informatik.
Genau. So hast du begonnen gehabt mit Geschichte und Latein, wenn ich es richtig habe. Genau. Und Informatik ist dann halt irgendwann dazukommen.
Ne? Ja, das unterrichte ich auch jetzt noch.
Ja, immer noch im Bernoulli-Gymnasium.
Im Bernoulli-Gymnasium,
ja. Wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung 2019, haben wir erwähnt, und da hat der Beamer nicht ganz funktioniert, nicht der Boomer, sondern der Beamer. Und den hast du repariert als Direktor, hat mich unglaublich den hast du hochgekriegt, sagen wir mal so. Ja? Alle anderen waren kurz überfordert, dann kommt der Direktor und pimpt den Beamer. Fand ich schön.
Schön,
freut mich. Hands-on irgendwie, ja genau. Das war ein guter erster Touchpoint. Zum zweiten Touchpoint komme ich dann noch. Und seit 2017 bist du ja schon Direktor. Wie ist das damals vonstatten gegangen, dass du in diese Schule gekommen bist? In diese meine, die gehört mir noch immer.
Ja, also seit 2015 habe ich mich interessiert für eine Direktorenstelle. Ich wollte aber nicht an jedes Gymnasium. Alle haben ja ganz ein unterschiedliches Profil. Und da ist eben dann im Herbst 2016 das Bernoulli-Gymnasium ausgeschrieben worden. Sowohl ein Gymnasium als auch ein Realgymnasium, das wollte ich. Und ich habe mich ein bisschen umgehorcht und konnte mich weitgehend mit dem Profil des Bernoulli-Gymnasiums identifizieren. Ja, und dann ist es so einen üblichen Weg gelaufen, so eine 30-seitige Bewerbung zu schreiben, dann Assessment-Verfahren, Hearing vor der Schulgemeinschaft, eine Computerpotenzialanalyse und letztendlich hat sich die Bildungsdirektion für mich entschieden.
War eine, glaube ich, gute Entscheidung auch. Und dann gehe ich mit dir jetzt aber trotzdem nochmal ins Jahr 1986.
Ja.
Ja, unser Matura-Jahr, es war ein toller Jahrgang, wenn ich mal sagen darf, den Peter Bossek, da hast du mich überrascht, 2019, als du den ersten Group-Aktienkurs wusstest, aber nicht wusstest damals, dass er 1986 der damalige Vorstand und jetzige CEO des Instituts, nachdem er im Baltikum ein paar Jahre war in der Zwischenzeit, in dieser Schule ebenfalls maturiert hat als Superschüler. Ich war ein schlechter Schüler, aber du hast den Aktienkurs von der ersten Group gewusst. Und jetzt die Frage, wie steht die erste Group heute?
Ich habe mich gut vorbereitet auf diesen damals Podcast. Eben nicht. Ich wusste natürlich nicht von der Frage, aber er steht über 86 Euro. Ja. Ist, also damals ist er auf 32 gewesen, ist genau. Zwischenzeitlich unter 20 gefallen und mittlerweile auf über 86.
Und für mich als Aktien- und Zahlmensch, mich hat das so beeindruckt. Du hast zwar nicht gewusst, wer da Peter Bossek, aber wie aus der Pistole geschossen. Und das hast du mir in Intraday-Kurs gesagt. Ja, das war, da haben wir gedacht, wow, ihn muss ich treffen. Und wir haben damals auch einen Artikel dann gemacht und so weiter und so fort. Aber 1986, Peter Bossek habe ich erwähnt, ein paar Jahre später, der Robert Zadrazil, langjähriger Topmanager der UniCredit in Österreich, der Bank Austria. Dann kann ich noch nennen den Alex Knechtsberger, den DocuLeaks Matura-Reisen veranstaltet, den Verfassungsrichter, den Michi Rami. Also wir waren damals alle ein Jahrgang, das war schon eine tolle Zeit. Sportler wie der Thomas Weimann oder der Norbert Tomaschek im Hürdensprint, damals unschlagbar. Wir haben uns wohl gefühlt. Du hast auch noch die Claudia Schmidt, glaube ich, eingeworfen, die ebenfalls in der Schule maturiert hat.
Ja, genau. Ja. Die ehemalige Bildungsministerin.
Also wir sind stolz, da in einem wilden Haufen gewesen sein und die Streiche damals, einen muss ich unbedingt erzählen, du warst 1986 noch nicht Lehrkraft in dieser Schule, sonst hättest du ein Auto suchen können, weil wir immer in der Garage im Donauzentrum die Autos woanders hintragen haben ein paar und unser lieber Klassenvorstand, die hat immer, sagt uns gleich, wo steht das Auto? Ja genau, genau. Warst du eigentlich ein schlimmer Schüler oder?
Nein, ich war eher ein braver Schüler, aber ein sehr kritischer Schüler. Mhm. Also ich habe sehr viel in Frage gestellt und habe damit meine Lehrer, glaube ich, ganz gut genervt damit.
Genau, das ist nämlich auch etwas, ne? Wenn man die Rückfragen stellt, was bildet sich der Bengel ein und so weiter. Ich habe dir mein Halbjahres- oder mein Jahreszeugnis gezeigt, schon beeindruckend, oder?
Gruselig, würde ich sagen.
Ich habe es aber immer geschafft, manchmal erst im zweiten Anlauf und einmal mit 7 Fetzen im Halbjahr bin ich noch immer sehr stolz drauf. Was war so deine Noten in der Schule?
Ich war ein durchschnittlicher Schüler in der Oberstufe, vielleicht leicht über dem Durchschnitt, aber ich habe mit ausgezeichnetem Erfolg maturiert. Ich weiß, wann ich meine Energie einzusetzen habe, denn die restlichen Zeugnisse hat sich eh nie jemand angeschaut, aber das Matura-Zeugnis ist halt wesentlich.
Ich möchte jetzt Latein ein bisschen rausnehmen. Da ändert sich ja nicht mehr so viel in vielen anderen.
Glaubst du?
Doch, ändert sich noch viel?
Ja.
Jetzt bin ich urneugierig. Was hat sich 1987 hast losgelegt als Lehrer?
1987 war Latein mehr oder weniger nur Texte zu übersetzen. Mhm. Das so macht Cäsar, jetzt nur Ovid noch,
und die ganzen Freunde.
Genau. Ja. Jetzt ist das nur noch die Hälfte einer Aufgabenstellung und die zweite Hälfte sind Interpretationsfragen, Analysefragen, sprachliche Fragen. Kreative Elemente sind dabei. Also auch da hat sich wesentlich was geändert. Vielleicht mehr als in Mathematik oder Biologie, sage ich ganz ehrlich.
Mhm. Ja. Mathematik ist ein bisschen ein Wermutstropfen von mir, weil ich liebe Mathematik und kann, glaube ich, einen Teil meines Geschäftsdaseins über einen schnellen Kopf und rechnen können gut bewältigen. Wenn ich jetzt so schaue, was mein jetzt 17-jähriger Sohn in Mathe so lernt, bin ich nicht ganz happy damit, weil es ein bisschen praxisfern ist, sage ich mal.
Ja, war es zu unserer Zeit wirklich praxisnäher?
Nein,
also
nicht.
Ich kann mich erinnern, ich habe zur Reifeprüfung eine Hyperbel mit einer Ellipse schneiden müssen und die Durchschnittsfläche ausrechnen müssen.
Das
habe ich nie wieder im Leben gebraucht. Ich glaube, dass es keiner gebraucht hat jemals, aber das war das Auslesekriterium, ob man maturieren konnte oder nicht.
Also du meinst Latein, und das sehe ich sehr positiv, hat sich durchaus weiterentwickelt.
Musste sich weiterentwickeln, weil Latein seither ein Wahlgegenstand geworden ist. Mhm. Und daher gab es einen größeren Druck zur Veränderung als bei Gegenständen, die Pflichtgegenstände geblieben sind.
Ein Fach, das erst gekommen ist später und sich sicher weiterentwickelt hat, ist auch die Informatik. Ja. Ich habe keine Ahnung, was lernt ihr da jetzt bei Informatik aktuell? Und du bist ja da auch aktiv, den Jugendlichen.
Wir haben an der Schule Informatik nur in der 5. Klasse. Insofern ist der Schwerpunkt das Office-Produkt. Natürlich versuchen wir auch die KI, ChatGPT, DeepSeek von den Chinesen einzusetzen, Anwendungen zu finden, lernen, ein Prompt-Design zu machen. Auch die sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung zu besprechen, aber schwerpunktmäßig sind es Formatieren mit Word, Excel, Tabellen erstellen, schöne PowerPoints erstellen, aber auch das wird alles überflüssig angesichts der künstlichen Intelligenz. Darf ich eins noch sagen? Du hast vorhin von Mathematik gesprochen.
Ja.
Schon vor 2 Jahren wurde das PDF der Mathematik-Matura in ChatGPT eingespeist und ChatGPT hat damals schon ein befriedigend geschrieben.
Na, immerhin, ja. Ne? War besser als mein Notendurchschnitt.
Ja, aber mittlerweile wird sicher ein gut oder sehr gut schreiben und es stellen sich natürlich unglaubliche Fragen, was in Zukunft Bildung sein wird.
Und die Taktiken der Schülerinnen und Schüler beim Schummeln sind natürlich ein bisschen erweitert worden, ne? Durch die Mobile Phones und so weiter. Wir haben das noch unter einem dicken, fetten Bulli geben müssen, aufs Klo müssen, bei einer 3 Stunden und dann nach 2 Stunden wiederholen oder so.
Ja, und die In-Ear-Möglichkeiten.
Die In-Ear-Möglichkeiten, ja. Ja, herrlich. Nein, man darf ja nicht alles verraten, aber die Skills sind moderner geworden auch.
Ja.
Und die Herausforderungen auch. Ja.
Es ist aber auch eine wichtige Kompetenz, die man in der Schule lernen muss oder sollte, mit minimalem Aufwand einen maximalen Output zu erzielen. Und da gehört auch natürlich das Vortäuschen von Leistungen dazu.
Definitiv. Also ein Punkt, wie wir früher zum Beispiel agiert haben, in der 8. Klasse habe ich oft Schularbeitsangaben aus dem Kopierer gestohlen und dann den hübschen jungen Mädels von den Nachbarklassen gegeben.
Okay.
Also das klassisch noch Diebstahl, ja, das war ein richtiger Einbruch ins Lehrerzimmer, weil der Kopierer ist ja immer in diesem Zwischenbereich gestanden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. Er hat sich ein bisschen
verändert. Ich weiß nicht, wie es früher ausgeschaut hat.
Seit 2017 ist sowas definitiv nicht mehr möglich, oder habt ihr da Prohibition betrieben in dieser Geschichte? Ja, freut mich sehr.
Hoffentlich sind solche Vergehen schon rechtlich verjährt, muss ich das sagen.
Da gibt es dann doch noch was anderes. Ich glaube, die sind definitiv.
Also bitte sei ein bisschen vorsichtig.
Ja, sowas ist. Ich sage ja keine Namen. Aber wir wollten es ja nur selbst schauen, ob wir das noch können als 8-Klässler für die 6. Klassen. Ja, ich sage noch eine Zahl: 27 Alltime Highs, weil ich mir das aufgeschrieben habe, die erste Group-Aktie im heutigen Jahr schon geschafft, also neue Höchstkurse. Noch so ein mathematisches Beiwerk dazu. Gehen die Schülerinnen eigentlich noch immer so gern ins Donauzentrum, so in den Pausen oder auch während der Stunden?
Definitiv.
Definitiv, ja. Das ist schon ein Schwerpunkt.
Wir haben zwar jetzt viele Möglichkeiten in der Schule, also mit bunten Sofas in den öffentlichen Räumen.
Ist das schön dort.
Wir haben sogar einen eigenen Begegnungs- oder Mature Room für die Oberstufe mit Kaffeemaschine, Sofa, sogar Tischfußball. Aber dennoch ist es natürlich auch weiterhin beliebt, nach draußen zu gehen. Es hat sich aber schon was verändert, glaube ich. dass die Schule nicht mehr so eine Lernfabrik ist, sondern wirklich auch ein Ort des Wohlfühlens und wo man seine Freizeit oder auch die Wartezeiten in der Oberstufe bis zu den Nachmittagskursen ganz gerne verbringt.
Vielleicht noch Bernoulli-Gymnasium 2025. Wofür steht das Gymnasium im Speziellen?
Ich hoffe und ich glaube, dass es für Veränderung steht. Es ist ja ein ganz anderes Gymnasium geworden als zu deiner Zeit. Ich glaube nicht, dass es 43 verschiedene Muttersprachen gegeben hat.
Glaube ich auch nicht. Zeit.
Also wir sind wirklich vielfältiger geworden. Es gelingt uns sehr gut, die verschiedenen Wertvorstellungen, die unsere Schülerinnen mitbringen, hier zu vereinen. Ich freue mich immer, wenn ich ein durchdesigntes, modisches, junges Mädchen sehe, deren beste Freundin eine ist, die ein Kopftuch trägt. Ja, also find das ich auch super, ja. Freue ich mich immer sehr. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Elterntypen zu tun, von den Helikoptereltern bis zu den U-Booteltern, die überhaupt nie auftauchen. Es gibt hier viel größere Herausforderungen als in der damaligen Zeit und ich glaube, dass wir einen offenen Zugang zu den Lösungen haben. Eines ist uns aber, glaube ich, klar, dass wir mit den Denkweisen von damals die Probleme von morgen nicht lösen werden können.
Das wäre ja fast ein schönes Schlusswort schon. Ich habe da so ein Schlusswort für dich. Nein, um Gottes Willen, ich freue mich ja so, dass du da bist. Du bist zu mir in den 9. gekommen, obwohl wir am 13. August aufnehmen und du kommst direkt aus der Schule, hast du mir erzählt.
Ja, ich hatte heute Aufnahmegespräche.
Du hast jetzt mit mir auch ein Aufnahmegespräch für einen Podcast, kann man sagen. Ja. Ich sage immer dazu, dieser Podcast wird zu Schulungszwecken aufgenommen. Kann man ein bisschen sickern lassen, ist eigentlich gar kein Witz, aber er wird ja aufgenommen und auch zu Schulungszwecken und noch dazu mit einem Lehrer. Reverse Mentoring, also ich glaube, die Lehrer konnten 86 von uns Schülern gar nichts lernen. Lernt ihr heute von den jungen Leuten, was ich denke, dass so zum Beispiel jetzt gar nicht so mit vis-à-vis mit Informatik-Skills, aber von diesen ganzen Mobile-Devices und diesem Native-Zugang zu modernen Technologien, ChatGPT und so weiter. Also meine Kinder können das besser als ich, sind beide im Oberstufenalter.
Ja, ich meine, es hat sich Prinzip natürlich auch im technischen Bereich, weil sie ja die Digital Natives sind. Aber schau, 1986, wenn du eine Aufgabenstellung kriegst, dann hast du in die Schulbibliothek gehen können. Der Lehrer hat vermutlich die wichtigste Literatur gekannt und du konntest nicht überraschen mit Inhalten, was dann dein Referat betroffen hat. Heute gibst du das in irgendeine KI ein und du kriegst oft ein erstklassiges Ergebnis und mit Forschungsergebnissen, die die Lehrer nicht kennen.
Ich glaube, ich habe immer überraschen können mit Inhalten oder nicht Inhalten, ein Spaß bei sein.
Ja, also es kommt zum Teil dann eine Qualität, wo man sehr viel dazulernen kann. Ja, im Übrigen kann man auch durch das Verhalten und die Zugangsweisen der Jugendlichen sehr viel dazulernen. Und ich glaube, ich wäre schon ganz eine andere Person geworden, wenn ich nicht immer mit Jugendlichen zu tun hätte, für die ich mich sehr interessiere.
Klingt doch alles super. Wirkst doch maximal entspannt. 1.9. Schulbeginn, unser Sendungsdatum. Gibt irgendwas Neues, so jetzt gar nicht im Gymnasium bei euch, sondern so überhaupt über das Schulsystem drüber, was in dieser neuen Schulsaison, wenn ich jetzt mal sportlich sprechen darf, losstartet?
Nein, das ist eins der wenigen Schuljahre oder Schulbeginne, wo noch nichts Neues angekündigt wurde. Das geschieht aber oft überfallsartig. Warten wir noch ab. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben.
Gut, dann gehe ich jetzt ins Jahr 2019, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben damals eine Roadshow, wie wir das genannt haben, bei euch in der Schule gemacht und haben so Jobmöglichkeiten nicht als Butterfahrt, sondern als Info zu großen österreichischen börsennotierten Unternehmen dargestellt. Da war unter anderem die Strabag dabei als Lokalmatador, 2 U-Bahn-Stationen weiter, das Headquarter in Wien. Ich habe schon erzählt, du hast uns selbst als Direktor auch die Ehre gegeben und warst dann auch der Reparierer vom Boomer, will ich immer sagen, vom Beamer und so weiter und so fort. Ja, 2019 zu jetzt, dann wir hatten eine Pandemie, die hat viel gemacht mit euch, nehme ich an, auch mit dem Schulsystem selber, oder? Blickt mal da noch kurz, da habe ich einen Standardartikel dann gefunden, weil mit mir ist ja deine Medienkarriere losgegangen. Und das gleich mal.
Ja, es war schon eine gespenstische Zeit. Es war sehr viel Bürokratie von uns verlangt. Also bei einem positiven Corona-Fall mussten wir nachweisen, in welcher Stunde der Schüler neben welchen Schülern gesessen ist. Hatte aber generell auch so eine gute Zeit. Es gab weniger Andreas Gabalier-Konzerte, wenn wir uns daran erinnern.
Ja, lass ich so stehen. Ja. Das gab es wirklich. Ja. Und ich muss jetzt kurz zitieren, was du da als Standard, ich aus der Erinnerung, ich habe mir es heute Vormittag angeschaut, irgendwie, es, was mich am meisten beunruhigt, wir könnten einen positiven Fall haben. Also das war ganz zu Beginn, weil das wurde dann leider auch zum Tagesgeschäft, dass man in allen Klassen positive Fälle hatte. Ne?
Ja. Hatten wir natürlich, wir hatten dann 6, 7 positive Fälle, die wir der Bildungsdirektion melden mussten und wie gesagt mit den genauen Sitzpositionen der einzelnen Schüler um die Erkrankten herum. Ja, aber am Anfang hatten wir die Befürchtung, dass das ja sehr gefährlich ist und vielleicht sogar tödlich enden wird. Und meines Wissens nach bei all den Erkrankungen von Schülerinnen und Lehrerinnen gab es keine einzige Langzeitfolge. Ja, also insofern hat sich die Situation dann doch entspannt und war halt ein bisschen eine stärkere Grippe, die man gemeldet hat. Und man musste nicht befürchten, dass die erkrankte Person dann wirklich einen Schaden davon nehmen wird, einen langfristigen.
Das Gesundheitliche natürlich für mich das allerwichtigste und größte Thema in diesem Zusammenhang. Mit dir jetzt als Top-Manager dieser Schule, wenn ich mal in unseren Speech gehen kann, hat es natürlich sonst auch viel gemacht, weil er über Nacht nichts mehr gegolten hat, was vorher gegolten hat und alles neu. Wie viel durfte man da improvisieren oder musste man improvisieren, wenn wir diesen Flashback 5 Jahre machen?
Ja, man durfte schon ein wenig.
Außerhalb der Gesundheit natürlich. Ne? So was Lehrplan betrifft und solche Sachen.
Ja, definitiv. Aber es war auch ein Musterbeispiel, dass eine Krise auch eine Chance ist. Zum Beispiel wurde ja ganz ein wesentlicher Bereich im Bildungswesen geändert, nämlich die Benotung im Abschlussjahr, dass nicht nur eine Einzelleistung wie eine Klausur oder eine mündliche Prüfung, sondern dass auch die Jahresnote der 8. Klasse mit einbezogen wird. Das wäre ohne Corona nicht möglich gewesen und das hat Minister Fassmann damals geändert und ist mittlerweile also ein Gesetz geworden. Und das halte ich für sehr gut.
Und das soll auch so bleiben, deiner Meinung nach?
Das soll unbedingt meiner Meinung so bleiben. Gibt es in anderen Ländern schon jahrzehntelang, dass nicht auf punktuelle Leistungen gesetzt wird. Und das war sicherlich einer der Ergebnisse der Corona-Krise im Bildungswesen.
Würdest du sagen, dass man da bottomline mit dem, was übergeblieben ist, wenn man die Gesundheit jetzt mal weglässt und da ist ja das Wichtigste, dass da tatsächlich den jungen Leuten kaum etwas passiert ist. Aber mental ist sicherlich etliches hängen geblieben. Ist auch diese Generation, die ihr damals schon in der Schule gehabt habt, damals noch in der Unterstufe, über die mentale Geschichte drüber, deiner Meinung nach?
Nein. Definitiv nicht. Ich kann wirklich sagen, psychische Probleme haben sich quantitativ vergrößert. Man darf auch nicht vergessen, viele Jugendliche sind damals gerade in dem Alter gewesen, wo man auf Sportwochen fährt in der Oberstufe, auf Sprachreisen, all das wurde gecancelt. Ja. Das ist unwiederbringlich verloren gegangen. Nachdem es ja den Begriff FOMO gibt, Fear of Missing Out, von dem die Jugendlichen durch die Social Media ohne die stark geprägt sind, hat sich das noch einmal verstärkt, dadurch, dass sie eben so viele jugendspezifische Events wie Sprachreisen, Sportveranstaltungen, Sportwochen nicht machen konnten. Und es war schwierig.
Und für die, die jetzt in deinen neuen ersten Klassen kommen, die kennst natürlich noch nicht, aber jetzt vielleicht in die zweiten kommen, ist das Thema schon nur noch Geschichtsunterricht oder hat man es noch irgendwie in den Köpfen drinnen?
Subjektiv empfinden viele Lehrerinnen und ich schon, dass die Kinder ein bisschen mit weniger Sozialkompetenz kommen. Das kann man vielleicht einerseits auf die Corona-Zeit noch zurückführen, wo ja dieser Jahrgang gerade begonnen hat mit der Volksschule. Man muss sich vorstellen, der Schulbeginn in der Volksschule, erste Klasse mit Maske sitzen, Abstand, vielleicht nur jeder zweite Sitzplatz besetzt. Auf der anderen Seite spielt sicherlich auch ganz eine große Rolle die Social Media. Mhm.
Definitiv. Das gab es zu unserer Zeit auch alles noch nicht. Was es zu meiner Zeit auch nicht gab, war die VWA. Und da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Vielleicht da auch für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz deine Einschätzung dazu. Ich darf zum Beispiel in der Schule vom Sohn im neuen Schuljahr eine Podcast-Klasse machen. Freue mich riesig drüber. Da geht es um Sportthemen und die freuen sich, glaube ich, auch alle drauf. Ja.
Das heißt, du bist dort ein Lehrer dann?
Lehrer bin ich nicht. Ich darf ein VWA-Nachfolgeprojekt, irgendwie so ein Alternativ-VWA,
okay,
statt einer schriftlichen VWA, die sonst vielleicht der Chat-GPT gemacht hat. Den Podcast machen wir noch selber.
Okay. Ja, ja, also jetzt muss ich richtig Lehrer sein. VWA gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt okay. Aber.
Ja.
Abschließende Arbeit.
Also nicht mit Doppel-B wie Danzig.
Ja, genau.
Oder auch nicht wie Austria Presseagentur mit harten B.
Auch nicht mit harten B, genau. Aber,
okay.
Aber die bitte. Abschließende Arbeit. Ja, es hat sich was weiterentwickelt durch die Ergänzung natürlich, dass man jetzt kreative Produkte erstellen kann, wie beispielsweise einen Podcast, aber auch ein Kunstwerk.
Mhm. Ja. Ist ja ein Podcast sowieso.
Und, ne? Ja, genau. Ja, zur Aber als solches. Ja, habe ich vor anderthalb Jahren, habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht noch eine ABBA betreuen werde. Und weil ich selber halt mich sehr gut auskenne bei Obama und dessen Außenpolitik, haben wir gedacht, vielleicht dieses Thema.
Da ist ein Podcast-Bild hinter dir drauf, der Obama in meinem Büro.
Moment, ja, genau. Ich drehe mich um.
Also nehmen Tag, ist der Obama.
Da lächelt er aber sehr nett. Genau. Wirklich.
Eine Wiener Künstlerin gemacht für mich, ja.
Ja, und jedenfalls habe ich eingegeben, er möge mir ein Konzept dazu schreiben, zu diesem Thema Außenpolitik unter Barack Obama. Und binnen 10 Sekunden war ein Konzept da, das ich nicht geschafft hätte als Kenner der Materie, wenn ich 2 Wochen freigestellt worden wäre. Ja. Nur, dass man hier schon sieht, dieses extreme Potenzial von künstlicher Intelligenz und wir haben alle noch keine Ahnung, wie sehr das unsere Lebens- und Berufswelt verändern wird.
Das wird permanentes Lernen über diese Weiterentwicklung auch sein. Es gibt ja so die Punkte, dass ChatGPT und die künstlichen Intelligenzen schwächer werden, weil sie sich immer selbst referenzieren und sich ein Fehler potenziert damit fortpflanzt. Hast du sowas schon mal gehört?
Ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht.
Ne? Das ist vielleicht jetzt über den Sommer passiert. Nein, ich habe tatsächlich irgendwann einmal unterrichten dürfen, Vienna Business School in Floridsdorf. Da ging es aber um Aktienthemen. Das war als Gast.
Okay. Ja,
so ein bisschen lernen über die Märkte. Und das ist jetzt auch der Wechsel. Wir werden lang in der Folge. Ich hoffe, du hast Zeit. Ich überziehe bewusst, weil es mich so interessiert, was du mir zu sagen hast.
Ich werde es dir in Rechnung stellen. Ja, also Überstunden.
Überstunden, ja, genau. 2016 haue ich auch noch rein in den Zeitstempel. Seit 2016 hast du mir 2019 erzählt, bist du Aktionär. Bis 2016, ja, hast damals gesagt, also das ist das Schöne, kann ich dich als Journalist mit den Zeitstempeln konfrontieren. Wir haben damals gesprochen, auch dann 2019 nach der Veranstaltung über österreichische Aktien, die du damals gerade so gehabt hast und ich würde da gerne ein bisschen weiter plaudern. Verbund zu 14 Euro gekauft damals, ist ein guter Punkt gewesen, hast du die heute noch?
Ich habe welche, aber ich hatte sie verkauft und habe sie zu einem höheren Preis dann wieder erstanden. Leider nicht mehr die von damals. Ja, da war ich mit einer geringeren Gewinnquote zufrieden. Heute steht sie ja bei 64, 65 Euro.
Wieder der Punkt, wie gesagt, er hat mich damals so beeindruckt. Entschuldigung, ich glaube, es gibt keinen zweiten Lehrer, der einen Intraday-Kurs von der Erste Group auswendig weiß, ohne dass er damals tatsächlich darauf vorbereitet war. 2019 haben wir diesen Zwischenstep gemacht. Ich möchte dich auch da fragen, 2020. Du warst damals ein erfahrener Pädagoge und, glaube ich, sehr, sehr stark auch vom Mindset her, aber sowas wie 2020 an der Börse als junger Anleger, damals 2016, hat man auch noch nicht gesehen gehabt. Ne? Wie ist da damals gegangen?
Ja, es war eine schwierige Zeit. Natürlich hatte ich mit großen Verlusten zu kämpfen, habe auch ein bisschen mich eingelesen und generell, wenn man im im Aktienhandel aktiv ist, braucht man einen langen Atem. Ja, also wenn man sich die Kurven über 5 oder 10 Jahre hinweg anschaut, gehen sie in der Regel nach oben. Und dass es im Einzelfall aber starke Einbußen gibt, ist klar. Ich glaube, es war der Warren Buffett, der gesagt hat, in 48% der Anlegefälle irrt er, in 52% liegt er richtig und von den 4% lebt er ganz gut.
Richtig. Ja.
Und so muss man es ein bisschen sehen. Es ist risikoreich.
Und da steht auch eine große Streuung natürlich, diese Aussage von Buffett und dir. Ja, genau. Risikoreich natürlich, aber du bist gut durchgekommen.
Ich bin gut, im Großen und Ganzen gut durchgekommen und dort, ich sage es ganz ehrlich, das war die Credit Suisse, wo ich ganz bewusst geglaubt habe, dass ich mein Geld in einer sicheren Bank in der Schweiz anlege. Das ist bekanntlicherweise schiefgegangen.
Ja, da gibt es immer wieder solche Geschichten, deswegen umso wichtiger Risikostreuung und Risikohinweis in jedem Fall. Wir sprechen natürlich nicht über die Size, über die Dimension, in der du investierst, aber du bist nach wie vor an den Märkten tätig, hast auch, glaube ich, neue Märkte erschlossen für dich als Anleger. Was interessiert dich denn momentan als Investmentregion zum Beispiel?
Ja, derzeit investiere ich einen Teil durchaus in Asien,
Schön. Also
konkret China. Alles, was mit Batterien, E-Autos zu tun hat und eine Aktie diesbezüglich habe ich auch vom vietnamesischen Markt, also WinFast in dem Fall.
Wunderbar. Und ist Österreich noch vertreten in deinem Universum?
Definitiv.
Homebias sagt man dazu, das ist schon etwas.
Ja.
Bei mir ist natürlich der Beruf, deswegen verschwimmt es ein bisschen. Ich muss per se da fit sein, deswegen habe ich auch diesen Homebias. Weil es auch Sinn macht, weil es mein Beruf ist. Ich glaube, ich hätte es trotzdem irgendwie. Das ist so mein Jahrgang noch für die Leute, die 40 Jahre dabei sind am Kapitalmarkt, feiere ich nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Ja. Die lassen diesen Homebias in guten wie in schlechten Zeiten, so wie wenn es der Rapid-Fan bist. Ja, irgendwie, der bleibt dir halt auch. Ja. Das war jetzt eigentlich gar keine Frage, aber ich wollte es nur einwerfen.
Ja.
Und du hast aber doch breiter regional gestreut.
Ein bisschen, aber ich würde sagen, 2/3 meiner Aktien sind österreichische Aktien.
Dann komme ich nochmal nach Donaustadt zurück und bleibe aber an der Börse am 14. März 2026, also schon im zweiten Semester des neuen Schuljahres, wird es einen Börsentag in Wien geben. Und da würde ich mich freuen, wenn ich dich persönlich dort sehen könnte, im Austria Center Vienna. Da werden wir unter Umständen an die 100 Aussteller haben.
Also ich komme ganz, ganz gern hin. Wenn das auch eine Einladung an meine Schülerinnen und Schüler war, dann werde ich sie dann ganz, ganz gerne kommunizieren. Und ich bin mir sicher, dass es da viele Interessierte geben wird, Christian.
Eine Frage muss ich dann natürlich stellen, sonst sind meine Hörerinnen böse, wenn ich schon mal einen Schuldirektor da habe. Wie viel Finanzinhalte, vielleicht sogar in Richtung Börse, finden im Lehrplan Platz momentan und hast du da als Schule eine gewisse Autonomie? 2 Fragen, ja.
Ja, wir haben hier ganz große Autonomie. Die Finanzbildung ist insbesondere im Geografieunterricht mittlerweile ganz stark verankert und viele Lehrerinnen und Lehrer nützen da vielfältige Angebote der einzelnen Institutionen, um mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort das in einer Exkursion zu erleben, zu erfahren, und das empfinde ich als sehr gewinnbringend, wenn das vor allem außerhalb der Schule stattfindet. Genauso wenig wie man schwimmen lernt, indem man über Wasser lernt, sondern man muss ins Becken rein, man muss ins Wasser springen, ist das auch ganz wichtig, hier zu den einzelnen Institutionen zu gehen.
Wie schön finde ich diesen Sage auch den Vergleich mit dem Schwimmen irgendwie. Ich glaube, man braucht auch irgendwie dieses Haptische, dieses Spüren, weil man kann es auch überlernen, bevor man mal Skin in the Game hat. Also das ist ein großes Thema jetzt, weil wir in Österreich seit Jahren Finanzbildung machen, auch für Erwachsene. Aber der Sprung dann ins Investment, da scheitert es noch dran. Ja. Weil zu viel Bildung kann auch Angst machen irgendwie in dieser Materie, meiner Meinung nach.
Ja. Wobei der Sprung ins Wasser durch die ETFs ja sehr abgemildert wird. Richtig. Oder die Risiken sehr abgemildert werden, finde ich.
Besparst du auch monatlich einen Sparplan, so wie früher das Bausparen oder so, einen ETF?
Nein.
Das mache ich auch nicht. Ja. Gut, lieber Franz, was ist das, was dir in dem Job taugt, in der täglichen Ausformung, wie sie jetzt im Sommer weitergegangen ist und im Herbst wieder, also im September wieder voll losgehen wird?
Das Tolle an meinem Job, da gibt es natürlich andere Dinge, administrative, die nicht so erquicklich sind, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich ganz persönlich bei einzelnen Persönlichkeiten durch meine Art und Weise, wie ich damit umgehe, wie ich Probleme löse, wie ich ermutige, ganz viel für eine positive Veränderung beitragen kann.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, lieber Franz. Fast Schlusswort, denn man bekommt als Gast der Season 20, also auch du, noch eine Frage, wie deine Welt von morgen aussieht, das dann am Ende der Folge nach der Abspannmusik. Ich sage mal danke, dass du da warst, an euch da draußen. Danke fürs Reinhören. Für mich war es Flashback und Zukunft zugleich eine sehr persönliche Folge. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, lieber Christian, ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Es war ja sehr chillig. Es war mein erster Podcast und vielen Dank an alle, die zuhören. Und ich wünsche allen, die für die auch heute die Schule beginnt, sei es Schülerinnen und Schüler oder den Eltern, ein gutes, erfolgreiches Schuljahr 2025/26.
Ich hänge mich an und jetzt kommt noch die Frage an dich. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ja, meine Welt von morgen, das Allerwichtigste wäre eine Welt ohne Krieg, eine Welt mit mehr Interessensausgleich und eine Welt, wo wir versuchen, alle einander besser zu verstehen.